Hallo und herzlich willkommen zu Liedgedanken, dem Podcast über Kirchenmusik. Mein Name ist Daniel Postig, ich arbeite als Kirchenmusiker für die Neuapostolische Kirche in Nord- und Ostdeutschland und ich begrüße den Berliner Dirigenten und Chorleiter Volker Hedfeld. Hallo Volker.
Hallo Daniel, hallo zusammen.
Volker, wir sind weiter auf unserem Weg mit Paul Gerhardt zu Paul Gerhardt und in diesem Jahr ist der Mai ja mal wieder recht voll mit Feiertagen. Wir feiern demnächst zuerst Himmelfahrt und anschließend auch das Pfingstfest. Und dies nehmen wir doch mal zum Anlass, um über einen Pfingsttext von Paul Gerhardt zu sprechen.
Ja, das stimmt. Aber bevor wir das machen und auf das Stück schauen, lass uns doch zuerst mal über das Pfingstfest an sich sprechen.
Ja, da hast du dir aber echt was vorgenommen.
Naja, wenn wir über Pfingsten sprechen, dann meinen wir ja das Geschehen, welches in der Apostelgeschichte besprochen wird, die Sendung des Heiligen Geistes auf die Apostel der Urkirche. Wir feiern das heute immer 50 Tage nach Ostern.
Ganz genau. Jedoch, naja, war das mit dem Pfingsten feiern nicht immer so. Aber gerade wir in der Neuapostolischen Kirche akzentuieren das Pfingstfest schon besonders, da die konkrete Wirkkraft des Heiligen Geistes durch die Gaben des Heiligen Geistes, wie Paulus sie in seinen Briefen beschreibt, also Prophetie oder Zungenrede, das sind ja bedeutende Elemente, die zur Entstehung der apostolischen und später der neuapostolischen Kirche im 19. Jahrhundert beigetragen haben.
Naja, diese pentakostalen Elemente werden ja heute aber nicht mehr so praktiziert oder gar nicht mehr.
Sagen wir mal, zumindest in der neuapostolischen Kirche findet man sie heute nicht mehr. Ich habe in meiner Studienzeit mal einen Gottesdienst besucht von einer Pfingstgemeinde und habe da wirklich und live und in echt Zungenrede erlebt.
Wirklich? Wie war das?
Also musst du die Szenerie vorstellen wie einen ganz klassischen Gottesdienst in so einem eher schlichten Gemeindesaal und dann fiel plötzlich eine Gottesdienstbesucherin so von ihrem Stuhl und fiel auf den Boden, so als hätte sie sowas wie einen epileptischen Anfall und fing dann an, Laute von sich zu geben, also zu brabbeln und zu rufen. Und zwar in so einer Sprache, die ich nicht mal als irgendein Sprachmix identifizieren konnte. Und dann war sie halt irgendwann so ein bisschen weggetreten. Und dann kam jemand anderes aus dieser Gemeinde und trat nach vorne vor den Altar und hat dann eine Übersetzung geliefert. Frag mich jetzt bitte nicht mehr, das ist schon echt lange her, worum es da genau ging, aber mich beeindruckt diese Erinnerung jetzt bis heute und ich muss da immer wieder dran denken.
Krass, ja. Zum Glück sehen unsere Gottesdienste so ja nicht mal zu Pfingsten aus. Aber schauen wir doch mal vielleicht auf das Pfingstfest im Umkreis von Paul Gerhardt. Um den soll es ja heute schließlich auch gehen.
Ja, und vielleicht gehen wir kurz weg vom Pfingstfest als solchem, aber der Bedeutung, die Bedeutung von Pfingsten und dem Heiligen Geist. Und naja, da ist es ja irgendwie immer sinnvoll, auf Martin Luther zu schauen. Wir haben ja jetzt schon mehrfach festgehalten, dass Paul Gerhardt ja da in einer starken Tradition steht.
Ja, und bei Luther und Pfingsten bin ich dann immer sofort wieder bei Bach. Komm, Heiliger Geist, Herre Gott. In der Bachschen Vertonung ist dieser Choral so schön. Er atmet Größe und Kraft und Schutz und stellt Verbindung dar. Auch denke ich bei Bach natürlich an die Motetten.
Ja, dann lass mich bitte ganz genau da einhaken. Wo ich gerade schon bei Schwenken aus meiner Jugendzeit bin. Ich habe auch in meinem Studium die große Freude und Ehre gehabt, alle 6 noch erhaltenen und Bach zugeschriebenen Motetten mit einem professionellen Chorensemble zu arbeiten und sie im Rahmen des Stuttgarter Bachfestes mehrfach aufzuführen. Und wir haben das Ganze über einen Monat geprobt mit Hans-Christoph Rademann als Dirigent, und der sehr kundig ist mit allem, was so Bach und das, was er gelesen hat, wie seine Bibliothek aussah, was er geglaubt hat und so weiter. Und Rademann erzählte uns, also es gibt noch die Originalbibel, in der Bach gelesen hat und in die er Anmerkung gemacht hat, die Karlauer Erklärungsbibel. Und dort findet er eine oder fand man eine Notiz, in der es um den Heiligen Geist geht, der Verbindung zwischen den Gläubigen schafft. Also Verbindung im Sinne von ein Band, das alle Gläubigen verbindet durch eben die Taufe und den Heiligen Geist. Und deshalb, so rate man zumindest, findet man ganz oft, wenn es um den Geist geht in den Motetten, so lange Sechzehntelketten, so Koloraturelemente. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Fugenthema Die Gemeinde der Heiligen aus Singet dem Herrn.
Also so oft wir über Podcasts, in unserem Podcast über Bach sprechen und seine Motetten, eigentlich müsste man einmal eine Bach-Motette auch mal noch spezieller in den Blick nehmen. Das ist nämlich alles so spannend und so schön und trotzdem entfernt es uns ziemlich von unserer Ausgangsfrage, nicht?
Ja und nein. Also für Luther und auch für die Reformatoren in der Schweiz war der Heilige Geist schon von besonderer Bedeutung. Und vielleicht verdeutlicht das ein Zitat aus dem sogenannten kleinen Katechismus. Luther schreibt: Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus glauben kann, sondern der Heilige Geist hat mich berufen. Für Luther wirkt der Heilige Geist im Evangelium beziehungsweise durch das Evangelium und seine Verkündigung, also die Predigt. Er ist da noch recht dogmatisch. Bei Gerhard und dann auch später bei Bach wird der Heilige Geist dann oder wird die Wirkkraft des Heiligen Geistes ein bisschen aufgefächert und da geht es auch um die, ich sag mal, seelsorgerische Seite. Also die Verbindung der Gemeinde, das Einssein, das finden wir auch in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist Tröster ist. Das sind ja alles eher so neuere Dinge, beziehungsweise Sachen, die dann mehr in den Fokus rücken in der späteren Generation. Und ich würde sagen, dass dadurch der Heilige Geist durchaus, sagen wir mal, griffiger wird. Er hat mehr mit mir und meinem Alltag zu tun, er bahnt sich genau wie Gerhards Lieder, damit ja auch seinen Weg raus aus den Kirchen und rein in das Leben, in die häusliche Gemeinschaft, in die Arbeitswelt. Und da sage ich nur Stichwort Pietismus, also ein christliches Leben außerhalb der Kirchen. Und da, wenn man sich damit mal intensiver beschäftigen möchte, da gibt es ein schönes Buch, das ich sehr empfehlen kann, von Jörg Lauster, Der Heilige Geist, eine Biografie, die beschäftigt sich eben genau mit der Rolle des Heiligen Geistes in der Kirche und der Kirchengeschichte von der Urkirche bis ins 20. Jahrhundert.
Okay, danke für den Tipp. Du sagtest gerade Tröster und da bin ich auch wieder bei Luther und seinem Heiliger Geist, du Tröster mein. Luther hat ja hier den Text nach der Sequenz Veni Sanctus Spiritu geschaffen.
Genau, und damit steht er neben der Übersetzung des Hymnus Veni Creator Spiritus, beziehungsweise dem von dir erwähnten Komm, Heiliger Geist und Herre Gott. Wollen wir hier gattungsgeschichtlich einsteigen und den Unterschied zwischen Hymnus und Sequenz erläutern?
Ja, das hättest du gerne, ne? Aber das führt dann vielleicht doch ein bisschen zu weit. Wir belassen es vielleicht bei der Feststellung, dass Luther die beiden zentralen katholischen Gesänge zum Pfingstfest behalten wollte, weshalb er sie ins Deutsche übersetzte.
Ja gut, dann belassen wir es halt dabei. Ja, so, okay. Dann möchte ich aber jetzt anmerken, dass es eine ziemlich lange Vorrede war. Aber bevor wir jetzt dann wirklich echt ins Stück einsteigen, Volker, was macht denn für dich so das Pfingstfest eigentlich aus? Macht es überhaupt was für dich aus?
Also Pfingsten, ich lass mal so Gedankensplitter durch. Das Erste, was mir einfällt, Sprachverwirrung. Geburtstag der Kirche natürlich, aber dann auch das Universelle, dass der Heilige Geist in allen Sprachen von allen verstanden wird, sogar von denen, die spotten, denn da gab es ja auch welche, die sagten, sie sind voll des süßen Weines. Ja, und so, dann ist Pfingsten halt auch für mich das zweite Fest nach Ostern. Also da gibt's schon Ja, so, ich lasse das mal so stehen.
Ah, es ist interessant, dass du Sprachverwirrung sagst. Ich lese für mich Pfingsten eigentlich immer als das Ende der Sprachverwirrung. Und es gibt ja also die Geschichte des Alten Testaments vom Turmbau zu Babel, Ausgangspunkt für die Sprachverwirrung, vermeintlicher Ausgangspunkt für die Sprachverwirrung und dann die Zusammenführung durch den Heiligen Geist. Da hätten wir wieder das Element, dass der Geist die Gläubigen miteinander verbindet, indem mit dem Geist empfangenen Apostel zu allen predigen, egal welche ihre Muttersprache ist. Aber finde ich spannend. Ich gucke oder ich fühle dieses Pfingstfest eigentlich aus so einer musikalischen Dimension und ich bin da ganz schnell bei Olivier Messiaen, der seine Orgelmessen für das Pfingstfest geschrieben hat und da geht es um die feurigen Zungen, die vom Himmel kommen. Aber bitte nötige mich jetzt nicht, da die korrekte französische Titelangabe auszusprechen, denn zum einen habe ich sie nicht vorliegen und zum anderen würde ich trotz mittlerweile 82 Tage Babbel-Französisch-Anfängertraining, glaube ich, noch immer nicht mir keinen Gefallen mit tun. Sprechen wir lieber über der Geist, den Gott vom Himmel gibt. Das steht im Neuapostolischen Gesangbuch unter der Nummer 78.
Genau, und dann sprechen wir aber zuerst darüber, dass das Lied eigentlich so gar nicht heißt. Das hast du mir im Vorgespräch schon erzählt. Und das ist natürlich verwunderlich, denn immerhin liegt es ja genauso hier vor uns.
Naja, wo soll ich anfangen? Also die Autoren des NRK-Gesangbuchs 2005 stellen mich da immer wieder vor große Aufgaben, also zumindest vor große Rechercheaufgaben. Sagen wir es mal, wie es ist. Ein Lied mit dem Titel Der Geist, den Gott vom Himmel gibt, nach einem Text von Paul Gerhardt, den gibt es so nicht. Aber es gibt das Lied von Gerhardt, das da heißt, Gott Vater, sende deinen Geist. Und dort finden wir in der 10. Strophe tatsächlich den Text, den wir unter NGB 78 Strophe 1 finden und nach dem dann auch das Stück benannt ist. Die Melodie ist jedoch eine ganz andere, wobei, Klammer auf, Paul Gerhardt keine eigene Melodie für diesen Text bekam, das wäre immer schon eine Kontrafaktur. So, aber die kühne Idee der Gesangbuchautoren geht ja jetzt noch weiter. Also anstatt nur die Melodie, die zu Gott Vater sende deinen Geist verwendet wurde, weiterzuverwenden, bedient man sich einer neuzeitlichen Kontrafaktur, also einer neu geschaffenen Melodie, die aber eigentlich für einen anderen Text entstanden ist. Und die war 2005 noch völlig unbekannt, weil sie eben von Wolfgang Lack neu komponiert wurde und eigentlich zum Lied Wir bitten dich durch Jesum Christ gedacht war. Also wir haben hier 4 Strophen aus einem Paul Gerhardt-Gedicht, das eigentlich 16 Strophen hat. Die Reihenfolge ist völlig durcheinander gebracht und wir haben eine ganz neue Melodie und daraus entstand dann NGB 78.
Das ist echt ein starkes Stück, könnte man sagen. Nichtsdestoweniger wäre es irgendwie schön, wenn wir jetzt auch über diese 4 Strophen im NRK-Gesangbuch sprechen könnten. Ich lese uns mal die erste Strophe vor. Den Geist, den Gott vom Himmel gibt, der leitet alles, was ihn liebt, auf wohlgebahnten Wegen. Er setzt und richtet unseren Fuß, dass man nicht anders treten muss, als wo man findet Segen. Und soll ich dir sagen, was mir daran gefällt? Dieser Text spricht vom Leiten und Weisen und nicht vom Befehlen und Steuern. Er setzt den Fuß so, dass wir entspannt treten können, ohne zu stolpern, aber er zwingt uns nicht in diesen Weg. Und so komme ich zum Heiligen Geist. Der macht uns nicht willenlos. Der führt uns zum Segen.
Das ist ein wunderschöner Gedanke und lass mich dem gerne folgen. Wenn ich mir den Text durchlese, dann lese ich daran aber auch, dass eben nicht jeder Schritt, den wir tun, so in dem absoluten Maß vorherbestimmt ist. Das setzt aber auch eine Bedingung voraus. Also du musst ihn schon lieben. Ja, du musst ihn an dich ranlassen, also damit er wirken kann. Und ich möchte gerne dagegen so ein bisschen auch mal den Originaltext sprechen, nicht in allen 16 Strophen, aber in Auszügen, um ein bisschen zu zeigen, wo dieses Lied eigentlich dann auch noch hingeht. Ich lese mal die ersten 4 Strophen am Stück vor. Gott Vater, sende deinen Geist, der uns deinen Sohn erbitten heißt. Aus deines Himmels Höhen wir bitten, wie er uns gelehrt, lass uns doch ja nicht unerhört von deinem Throne gehen. 2. Strophe. Kein Menschenkind hier auf der Erd ist dieser edlen Gabe wert. Bei uns ist kein Verdienen. Hier gilt gar nichts als Lieb und Gnad, die Christus uns verdient hat, mit Büßen und Versühnen. 3. Strophe. Es jammert deinen Vatersinn, der große Jammer, da wir hin durch Adams Fall gefallen. Durch dieses Fallen ist die Macht des bösen Geistes leider bracht auf ihn und auf uns allen. 4. Strophe. Wir halten her an unserem Heil und sind gewiss, dass wir dein Teil in Christo werden bleiben, die wir durch seinen Tod und Blut des Himmels Erb und höchstes Gut zu haben treulich glauben. Naja, womit haben wir es hier zu tun? Das ist eigentlich ein rituelles Lied. Also typisch ist ja auch die ganzheitliche Betrachtung. Das haben wir zu allen hohen Festtagen, dass sie begleitet werden durch lange und viele Bibellesungen. Und da geht es immer eigentlich um die Betrachtung des gesamten der Menschheitsgeschichte, also über Schöpfung und Sündenfall bis hin zum individuellen Tod. Und was mich hier, oder was für mich hier deutlich wird, dass für Gerhard der Heilige Geist untrennbar verbunden ist mit Jesus, dem Christus. Und vielleicht wollen wir einmal reinhören, wie sich das so anhört mit der Melodie, die ursprünglich mal dazu diesem Text gesetzt wurde.
Den Geist, den Gott vom Himmel gibt, der leitet alles, was ihn liebt, auf wohlgebahnten Wegen. Er setzt und richtet unseren Fuß, dass er nicht anders treten muss, als wo man findet den Segen.
Das ist ja mal eine ganz spannende und auch sehr mysteriös archaische Melodie.
Und ich finde, sie passt zu Pfingsten, also wenn du mich fragst. Magst du mit der 2. Strophe aus dem NGB-Text fortfahren?
Gern. Sein Geist hält unser Glaubenslicht, wenn alle Welt da wieder ficht mit Sturm und vielen Waffen. Und wenn auch gleich der Fürst der Welt selbst wieder uns sich legt ins Feld, so kann er doch nichts schaffen. Jetzt sind wir also im Kampf und beim Teufel angekommen. Das zeigt ja auch das Lied in seiner Ganzheit wirklich einen riesigen Bogen spannt. Spannend ist ja, dass das Lied des Glaubens nur ein wenig später zum Licht der Aufklärung und der Vernunft wurde. Auch da ist der Heilige Geist vielleicht gar nicht so weit weg.
Na, das ist jetzt aber ein sehr verwegener Gedanke. Aber ich gebe zu, dass er mir gefällt. Was du jetzt vorgelesen hast, ist bei Gerhard eigentlich die Strophe 6. Und die nächsten 3 Strophen, also 7, 8 und 9, folgen dem Weg von Kampf und Teufel, aber auch vom Licht weiter. Und ich finde das immer so schön, dass Gerhard es nicht dabei belässt, einfach einen Punkt anzustoßen, sondern ihn wirklich durchexerziert. Und deshalb kommen jetzt mal unkommentiert die nächsten Strophen. Ich starte mit Strophe 7. Wo Gottes Geist ist, da ist Sieg. Wo dieser hilft, da wird der Krieg gewisslich wohl ablaufen. Wo ist doch Satans Reich und Stand? Wann Gottes Geist erhebt die Hand, fällt alles übern Haufen. 8. Strophe. Er reißt der Höllen Band entzwei, er tröst und macht das Herze frei von allem, was uns kränket. Wenn uns des Unglücks Wetter schreckt, so ist er's, der uns schützt und deckt, viel besser, als man denket. Und die neunte Strophe. Er macht das bittere Kreuze süß, ist unser Licht in Finsternis, führt uns als seine Schafe, hält über uns sein Schild und wacht, dass seine Herd in tiefer Nacht mit Ruh und Frieden schlafe.
Ich finde das so schön. Es gibt hier auf einmal alles nochmal mehr Sinn. Und da kann man dann leider echt nur mit dem Kopf schütteln, wenn man an diese viel zu kurze Version in unserem Gesangbuch denkt.
Ja, aber ehrlicherweise sagen wir da ja auch nichts Neues. Und diese Paul-Gerhardt-Texte sind ja wirklich nicht einfach nur zum Selbstzweck lang oder weil die Menschen damals noch nicht so viel Armbanduhren hatten oder noch nicht so schnell gelangweilt waren oder das Gefühl hatten, hey, bei einem 3 Stunden dauernden Gottesdienst müssen wir wenigstens eine Dreiviertelstunde Gemeindechoräle singen. Ich glaube schon, dass es auch darum ging, sich wirklich intensiv mit etwas wie einer Liedtheologie zu beschäftigen und den Menschen das auch echt mit nach Hause zu geben. Naja gut, aber lass uns versuchen, jetzt die Abfahrt von der Zynismus-Autobahn zu nehmen.
Ja, das genau wollte ich auch gerade sagen und gleichzeitig großes Verständnis dafür, aber ich halte jetzt mal mit Paul Gerhardts dritter Strophe. Also der dritten Strophe in unserem Gesangbuch, so rum, nicht dagegen. O selig, wer in dieser Zeit lässt bauen diesen Geist das Zelt in seines Herzens Mitte. Wer ihn aufnimmt in dieser Zeit, den trägt er dort zur ewigen Freud in seines Gottes Hütte. So, jetzt nimmt der Text also Bezug auf Bilder des Alten Testaments. Ein Zelt in der Mitte des Herzens. Das klingt ja sehr nach dem Zeltheiligtum vor der Errichtung des ersten Tempels.
Ja, ich denke jetzt spontan auch noch an einen zweiten Weg, das zu lesen. Also zum einen die Unterscheidung von Zelt und Hütte. Das Zelt packe ich ja ein, mit dem Zelt bin ich auf der Reise. Mit dem Ausblick auf die ewige Freude, das ist ja was Beständiges. Also die Hütte Gottes bei den Menschen, das neue Jerusalem, das ist ja was wir in den letzten Büchern der Bibel so lesen. Also da sehe ich sowohl so eine positive eschatologische Aussicht, aber auch so ein bisschen diesen Vanitas, diesen Vergänglichkeitsgedanken. Mit dem Zelt bleibe ich ja nicht an einem Ort. Ja, und das Zelt ist ja auch anfällig gegen Stürme und Wetter und Starkregen und was weiß ich nicht alles. Und dazu passt dann ja auch ein anderer Paul-Gerhardt-Text, der da heißt, wir sind nur Gast auf Erden. Übrigens bitte nicht verwechseln mit dem in NRK-Kreisen bekannten Chorlied Ich bin ein Gast auf Erden. Das klingt ähnlich, nimmt aber eine andere Richtung.
Ja, Damen, lass uns jetzt doch mal kurz konsequent sein und dieses Bild der Wanderschaft ernst nehmen. Das Zelt wird hier gern an unterschiedlichen Orten aufgeschlagen. Ich verändere also durchaus meine Position. Da steckt ja auch ein gewisses Entwicklungspotenzial drin.
Ja, dieser Geist, könnte man ja sagen, der in uns wirkt, ist ja auch in uns in Bewegung. Und ich weiß nicht, kurz persönliche Note, wie dir das so geht, aber es ist ja schon so, man wird ja jeden Tag so ein Stückchen älter und man kommt ja auch in neue Haltungen und Positionen mit Blick auf sowohl das Alltagsgeschehen, aber auch auf den Glauben. Und ich glaube, dass da durchaus es von großem Vorteil ist, dass man nicht starr in einer gedanklichen Linie bleibt. Und jetzt noch ein biblischer Bezug, an den ich denken muss, nämlich an die Geschichte vom Berg der Verklärung, also die Verklärung Jesu. Ich habe kürzlich einen Predigtbeitrag dazu gehört, den ich sehr charmant fand. Der Predigende sagte, naja, das Spannende für ihn an der Geschichte sei ja, dass die Jünger gerne Hütten bauen wollen an diesem Berg der Verklärung. Und Jesus sagt, nee, macht ihr nicht. Und ich glaube, dass da auch diese Idee drin steckt, dass wir uns da nicht fixieren sollen an diesem einen Platz, dass wir es uns vielleicht auch nicht zu bequem machen sollen an der Stelle, wo sich gerade mal etwas aufgetan hat. Und da steckt dann auch wieder so eine seelsorgerische Dimension drin, zu sagen, hey, es kann dir heute in deinem Glauben richtig gut gehen, es kann aber auch genauso gut sein, dass du morgen mit dem gleichen Glauben in einer heftigen Krise oder Anfechtung steckst. Und da ist es schon auch sinnvoll, dass dieses Geisteswirken als so eine bewegende Kraft in sich zu haben.
Guck mal, ein kleiner Satz und so viel Gewicht und Aussageschwere, das können, glaube ich, dann nur die ganz Großen, ne? So wie Paul Gerhardt. Ich bin da doch sehr begeistert.
Dann lass uns diese Begeisterung jetzt feiern, indem wir in der Einspielung der vierten NAK-Strophe mit der dazu abgedruckten Melodie hören. Weil das so schön ist, möchte ich es gern nochmal vorlesen. Er ist und bleibet stets getreu. Er steht uns auch im Tode bei, wenn alle Dinge fallen. Er ändert unsere letzte Qual und lässt uns durch das Todestal getrost zum Himmel wallen. Also die Strophe könnte man ja auch wunderbar zu einer Beerdigung singen. Aber so wie es sich für, ich sag mal, so einen echten Paul Gerhardt, wie wir ihn bis jetzt ja auch kennengelernt haben, gehört, wird so jeder Einzelaspekt, jeder Teilaspekt in seiner Liedtheologie unter den ganz großen Bogen, das habe ich eingangs schon gesagt, des Lebens gestellt. Und der erste Satz ist für uns als ChristInnen von einer wirklich elementaren Bedeutung. Also er ist und bleibt stets getreu, er bleibt uns auch im Tode bei. Gerade dort, wo Menschen dieses Leben verlassen, und wenn sie dieses Leben verlassen, viel zu jung, unverschuldet, verunfallt, gewaltsam zu Tode gekommen, Opfer von Krieg oder. Diese Liste könnten wir so beliebig erweitern. Zu all diesen Menschen steht Gott, wenn man jetzt dem Liedtext folgt. Da ist keine Rechtfertigung drin und da ist kein Bevorzugen von Frommen, von Wohltätigen und so weiter. Also da ist so etwas, was diese universelle Gottesliebe ausdrückt, steht da drin. Und wenn wir mal ehrlich sind, das Einzige, was man auch dann sagen kann, also wir können ja nicht begründen, warum das und jenes passiert ist, alles, was wir sagen können, und das ist eigentlich gar nicht so wenig, ist, Gott ist da. Du machst diesen Weg nicht allein. Und das finde ich toll, auch wenn man jetzt über den letzten Satz in dieser Strophe ein bisschen stolpern kann.
Ja, das ist dann die typische Haltung der sogenannten Ars Morendi, also der Sterbekunst. Du hast ja vorhin schon von dem Vanitas-Gedanken gesprochen. Diese beiden Begriffe sind ja untrennbar von miteinander verbunden. Wenn wir an Paul Gerhardts Testament denken, aus dem wir in einer vorigen Folge ja bereits zitiert haben, so ist das Durchleben des Todes mit dem Erleben der anschließenden Herrlichkeit ja definitiv ein wichtiger Bestandteil des Lebens gewesen. Wenn ich mit den Augen von heute drauf schaue, geht es für mich hier aber nicht um Todessehnsucht, sondern um eine Gottessehnsucht und den Wunsch, das, was ich erahne, auch durch diesen Heiligen Geist wahrhaft zu erleben.
Ja, das ist sehr schön. Bevor wir jetzt über die Musik sprechen, würde ich jetzt gern ein letztes Mal noch auf zwei Strophen zu sprechen kommen, die auch von den 16 Strophen nicht geschafft haben in unser Gesangbuch, beziehungsweise die Schlussstrophe, die ich vorhin vorgelesen habe, ist im Original Strophe 14 von 16 und die hat es zumindest nicht ohne eine Änderung geschafft. Und lass mich nochmal das Original, die Originalstrophe vorlesen. Der Anfang ist gleich. Er ist und bleibt stets getreu, er steht uns auch im Tode bei. So, wenn alle Dinge abstehen, er lindert unsere letzte Qual, lässt uns hindurch in Himmels Saal getrost und fröhlich gehen. Und die Strophe, die jetzt fehlt, ist die Abschlussstrophe des Gerhard-Textes, also die Originalstrophe 16. Nun, Herr und Vater aller Güt, hör unseren Wunsch, geuß ins Gemüt uns alle diese Gabe. Gib deinen Geist, der uns all hier regiere und dort für und für im ewigen Leben habe. Also ich möchte betonen, dass das Wort Geus heute viel zu selten in der deutschen Sprache verwendet wird. Aber ich glaube, es hat wenig Chance darauf, sich durchzusetzen. Aber was ich jetzt spannend finde, dieser Geist erscheint jetzt hier in der Schlussstrophe in so einer Art Doppelfunktion. Also er ist sowohl Tröster und Regierer im irdischen Leben, aber auch, naja, Partner oder Begleiter in die Ewigkeit hinein. Der hört also mit dem Tod nicht auf zu wirken.
Sehr, sehr schön. Da nimmt uns Paul Gerhardt ja fast die Arbeit eines Fazits ab. Dennoch möchte ich gerne noch kurz über Musik sprechen. Warum kurz? Die Melodie ist ja weder historisch gewachsen noch für diesen Text erdacht worden. Sie stammt von Wolfgang Lack, den ich privat und musikalisch sehr schätze. Sie ist zu dem Text »Wir bitten dich durch Jesum Christ« entstanden. Ich finde sie eigentlich ganz schön. Sie ist unaufgeregt, trotz ihres Anfangs, der den gesamten Ambitus eine Oktave einmal von D bis D umspannt. Für mich hat sie etwas Frisches und ist total gut singbar.
Ja, und ich habe es ja schon angekündigt, die Idee einer Kontrafaktur, also Mehrfachverwendung von Melodien, ist ja keine neue Erfindung. Das finden wir schon in der Praxis Pietatis Melica, dem von uns mittlerweile sehr häufig zitierten Gesangbuch. Wir finden das auch bei Johann Sebastian Bach, der dann Choraltexte und Melodien neu kombinierte. Und wir finden das teilweise auch so, dass zur gleichen Zeit, je nach Region, ein Text auf unterschiedliche Melodien gesungen wurde. Im 19. Jahrhundert war es so gar nicht unüblich, für verschiedene Texte verschiedene Melodien im Angebot zu halten oder für den gleichen Text verschiedene Melodien im Angebot zu behalten, je nachdem, ob das für einen fröhlichen oder einen ernsteren oder traurigen Anlass gesungen werden sollte. Also etwas, was durchaus aus der Praxis kommt und dem Menschen zugetan sein soll. Das macht es uns für die Interpretation immer ein bisschen schwierig, aber Paul Gerhardts Texte lassen uns ja genug Raum. So, damit wären wir schon fast am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Ich würde dich bitten, Volker, mit dem Fazit, mit deinem Fazit abzubinden.
Ja, also ich bin heute mal ganz wenig musikalisch in meinem Fazit. Ich fühle mich gerade maximal gut auf das Pfingstfest vorbereitet. Und ich würde auch im nächsten Jahr auch dann wieder diese 16 Strophen von Paul Gerhardt hervorholen und sie mir durchlesen. Weil ich finde, wenn man Pfingsten für sich selbst definieren möchte, mir persönlich, das ist ja mein persönliches Fazit, sind diese 16 Paul Gerhardt Strophen sehr nah.
Ja, ich kann mich dieser Ehrerbietung vor dem Text sehr anschließen. Für mich ist ein Gedanke, der über das Jahr auch immer weiter wächst, der wird mir auch hier wieder sehr deutlich. Und gerade am Feiern des Pfingstfestes. So große Feiertage sind irgendwie hilfreich, um bedeutende Ereignisse oder Einflussfaktoren in unserem Leben deutlich zu machen. Aber wir neigen auch dazu, wenn diese Ereignisse dann vergangen sind, wenn die Feste gefeiert sind, wieder in so einen Alltagstrott zu fallen. Und die Idee von Traxis Pietatis Melica oder von so einem 16-strophigen Pfingstlied ist ja eigentlich das, dass Pfingsten viel mehr so eigentlich täglich da sein sollte oder könnte. Also zum einen lese ich da drin, dass Pfingsten ein Fest für alle ist, nicht nur für die, die daran glauben, sondern, naja, dass Heiliger Geist mir auch heißt, dass Gott so seine Spuren jeden Tag in unserem Leben hinterlässt und dass er auch teilweise, ich sag mal, so einen Trampelpfad vorgibt, auf den wir uns begeben können, ohne dass da ein großer Zwang hintersteckt. Und das ist was, was für mich auch so ein Learning ist aus der heutigen Episode, nicht zwingend auf das Große zu warten und da den Riesenimpuls zu erwarten, sondern manchmal einfach auf diese kleine Stimme zu hören und einfach einen Schritt zu machen. Einfach den Schritt in den Alltag, ins Leben hinein und da gar nicht so viel Exklusivität für mich oder für das, wofür ich stehe, wie auch immer, einnehmen zu wollen. Damit wollen wir uns von euch verabschieden für diesen Monat. Wir wünschen euch schöne Feiertage, sowohl Himmelfahrt als auch Pfingsten. Solltet ihr uns bisher noch nicht folgen, so tut das gerne ganz kostenfrei beim Streaming-Anbieter eurer Wahl. Hört doch auch gerne mal in die anderen Folgen, die wir zum Thema Paul Gerhardt aufgenommen haben, rein. Da erfahrt ihr noch einiges über Biografie, Werdegang und lutherische Prägung. Schreibt uns auch gerne eure Meinung oder Kommentare, entweder bei euren Streaming-Anbietern oder per Mail an kirchenmusik@nrk.ost.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Schreibt uns auch gern, wenn ihr mal Ideen habt, über welche Lieder wir hier an dieser Stelle mal in Zukunft sprechen sollen. Wir freuen uns da auf Kontakt, Meinungen und Austausch. Bis dahin sage ich alles Gute.
Tschüss, herzliche Grüße.